Eine solche Allianz hätte den Vorteil, dass sie eben vielleicht nicht politisch aufgeladen werden müsste, sondern eben als Allianz Probleme, die anfallen, dass man die gemeinsam löst. Das ist eigentlich im alten ländischen Denken ziemlich verankert. Gerade bei der Luftverteidigung ist es evident, dass gilt übrigens auch für Österreich, dass wir dort uns gemeinsam aufstellen müssen, weil es alleine schlicht und ergreifend nicht geht. Aber wir dürfen keine Opportunität sein. Wir müssen versuchen, die Opportunität auf Null zu setzen, weil dann ist die Bedrohung auch auf Null. Ich glaube, das müsste eigentlich das Ziel sein.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Warum sind die Alpen ein strategischer Raum? Was steckt hinter der Idee der Alpenallianz? Und ist so ein Bündnis kein Widerspruch zur Neutralität? Das besprechen wir mit unserem heutigen Gast hier am Podcast, mit Georg Häsler. Er ist uns aus der Schweiz zugeschaltet. Willkommen am Podcast von Militär aktuell.
Guten Tag.
Ja, mein Name ist Stefan Tesch. Ich darf diesen Podcast hosten. Und Herr Häsler, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind derzeit Redakteur für Geopolitik, Sicherheit und Verteidigung bei der NZZ, bei der Neuen Zürcher Zeitung. Sie waren davor auch beim Schweizer Fernsehen tätig, unter anderem als Korrespondent für den Westbalkan. Sie haben da den Kosovo-Krieg als Journalist hautnah miterlebt. Sie haben Griechisch und Latein studiert. Sie sind Oberst in der Schweizer Armee. Sie haben militärische Erfahrungen. Sie waren unter anderem Kompaniekommandant bei den Festungstruppen. Sie haben eine Minenwerferkompanie geführt. Und Sie haben 2025 das Buch Alpenallianz statt Sonderfall geschrieben. Wir müssen die Alpen als strategischen Raum betrachten, ist da Ihre Kernaussage. Sie sagen, die Alpen sind die Verbindung zwischen Nord und Süd, ganz besonders auch was die Energie angeht. Möglicherweise zerfällt auch die NATO. Wir müssen da im Kern Europas mehr auf uns selbst schauen. Österreich und die Schweiz sind da strategisch sehr wichtig in dieser Alpenallianz, weil wir im Zentrum des Alpenraums sind. Herr Häsler, sind Sie so nett, erzählen Sie uns ein bisschen mehr über die Idee der Alpenallianz.
Sehr gerne. Ich glaube, Sicherheitspolitik hat auch immer mit Raum zu tun. Und ich glaube, die Alpen als strategischer Raum, das ist eigentlich eine uralte Geschichte. Die Eidgenossenschaft, die Schweiz, die beruht auf dieser Idee, dass die Alpenübergänge eine Verbindung darstellen. Die Eidgenossenschaft konnte sich herausbilden, weil sie eben auf diesen Alpenübergängen gesessen ist. Sowohl die Alpen, die Gründerstaaten, die Gründerkantone, als auch dann eben die Stadtrepubliken, die später zur Eidgenossenschaft dazugekommen sind, haben das eigentlich erkannt, das Konzept. Und wenn wir das ein bisschen weiterdenken und uns in diese sicherheitspolitische Lage hineindenken, die uns gegenwärtig in Atem hält, dann glaube ich, kann man dieses Konzept vielleicht auch etwas erweitern und verstehen, dass rund um diese Alpen herum wahrscheinlich der wirtschaftlich erfolgreichste Teil Europas sich befindet. Hier wird Geld verdient, wenn man den Alpenraum eben erweitern und nicht nur die geografischen Alpen darunter versteht, sondern eben das Umland eben auch, so wie es die Eidgenossenschaft auch verstanden hat. Es ist eben nicht nur Urischwitz und Unterwalden, sondern es ist eben auch Bern und Zürich, Basel sind dabei. Wenn man den Alpenraum erweitert denkt und eben sagt, München gehört ebenso dazu wie Mailand, dann haben wir eigentlich das Powerhaus von Europa und mittendrin die Alpen als Drehscheibe und das ergibt dann zusammen einen strategischen Raum, einen Knotenpunkt eines Netzwerkes und ich glaube, und das ist für mich ein entscheidender Punkt in der Sicherheitspolitik, dass wir eben Räume ganzheitlich verstehen müssen, dass wir dass Landesgrenzen eine Größe sind in Räumen, dass es aber auch immer darum geht, ein Netzwerk zu verteidigen. Ich glaube, Netzwerkverteidigung ist heute fast noch wichtiger geworden als die klassische Landesverteidigung.
Sie haben ja auch umfassende militärische Erfahrungen. Wie könnte so ein Verteidigungs- oder Bündniskonzept ausschauen?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es eben nicht ein NATO-ähnliches Bündnis sein soll oder eben nicht ein Bündnis, das gemeinsam auch politisch auftritt, sondern es wäre dann wirklich ein Zweckbündnis, ein wirkliches Verteidigungsbündnis, eine Verteidigungsallianz. Vielleicht ist auch der Begriff Bündnis ein bisschen zu stark. Allianz passt vielleicht eher zu den Alpen oder sogar Kooperation, sogenannte Alpen. Ländern halt auch zusammenarbeitet, Alpkooperationen. Es geht vor allem um den defensiven Bereich. Oder? Wir haben gemeinsame Herausforderungen. Eine Herausforderung, beginnt eigentlich relativ low profile, um es NATO-Englisch zu sagen, indem wir eben vom Klimawandel betroffen sind, vielleicht mehr betroffen sind vom Klimawandel als andere Länder unmittelbar in Europa, indem eben die Gletscher schmelzen, damit wir haben mehr Extremereignisse zu erwarten im Alpenraum. Wir erleben das bereits jetzt. Die Schweiz hat Wasser, die Poebene nicht. Das birgt Konfliktpotenzial, führt aber auch dazu, dass man mehr miteinander sprechen muss. Es gibt mehr extreme Wetterereignisse, die dazu führen, dass eben vielleicht ganze Täler abgeschnitten sind. Und da eine gemeinsame Politik zu finden oder einen gemeinsamen Weg zu finden, sich solchen Naturkatastrophen auch zu stellen, das liegt von mir aus gesehen auf der Hand. Wir haben es gesehen eigentlich auch bei dieser schrecklichen Brandkatastrophe von Gran-Montana, dass am Ende die Erstintervention die Schweiz noch bewältigen konnte, aber die Verletzten dann, die Schwerverletzten dann auch wirklich zu betreuen, das fand dann im europäischen Verbund statt. Und ich glaube, solche Elemente, das könnte der Grundsockel sein. Es geht aber auch weiter. Der Alpenraum mit seinen kritischen Infrastrukturen, insbesondere eben Energie, Sie haben es in der Anmoderation eigentlich erwähnt, die Energie als die Energiedrehscheibe Alpenraum, auch die Verkehrsdrehscheibe Alpenraum, die ist aus der Luft sehr verletzlich. Wir sehen das jetzt gerade gesehen beim Irakkrieg, wie die Golfstaaten beschossen worden sind, wie Energieträger beschossen worden sind, aus der Luft, aus der Distanz. Krieg kennt eben keine Grenzen mehr. Und sich da gemeinsam zu schützen, ich glaube, das ist eigentlich ein Imperativ. Ich glaube, es ist die Illusion zu glauben, man könne Luftverteidigung alleine machen. Die Frühwarnung findet an Orten statt, wo man eben nicht hinsieht als Kleinstaat. Und ich glaube, der Verbund ist dort eigentlich fast schon zwingend. Also eigentlich von einem gemeinsamen Katastrophenschutz über zu einer gemeinsamen Luftverteidigung, so stelle ich mir diese Alpenallianz vor. Ich glaube auch, das wäre eine Interessenwahrung dieser Staaten, die daran beteiligt sind. Das wäre eben nicht ein Verteidigungsbündnis, das ähnlich der NATO eben auch dann wirklich gemeinsame Einsätze macht, sondern es geht darum, dass man gemeinsam Bedrohungen begegnen kann, die man nicht alleine lösen kann.
Sie sagen, die Alpenallianz ist mehr eine Zweckgemeinschaft als ein Bündnis. Wo ist denn da die Trennschärfe zwischen Bündnis und Zweckgemeinschaft? Ist es eben auch diese Zivilschutzkomponente, die Sie zuerst angesprochen haben?
Ich glaube, es gibt keine exakte Trennschärfe. Die NATO hat ja ähnliche Mechanismen auch, aber die NATO ist auch ein machtpolitisches Bündnis, wo es darum geht, gegenüber im Kalten Krieg gegenüber der Sowjetunion, heute gegenüber der russischen Bedrohung, sich aufzustellen. Eine solche Allianz hätte den Vorteil, dass sie eben vielleicht nicht politisch aufgeladen werden müsste, sondern eben als Allianz Probleme, die anfallen, dass man die gemeinsam löst. Das ist eigentlich im alpenländischen Denken ziemlich verankert, wenn man bedenkt, wie was in der Landwirtschaft funktioniert, wie eben auch eine gewisse Solidarität spielt, dies und jenseits der Alpen. Ich glaube, das ist eigentlich auch in der alpenländischen Kultur ziemlich stark verankert. Ich glaube, ich verstehe es eher so und deshalb ist es aus meiner Sicht eben auch nicht unbedingt ein Problem, wenn die verschiedenen Staaten in politisch unterschiedlichen Aggregatzuständen sich befinden. Oder? Das ist natürlich schon so, die Schweiz und Österreich, das sind Alpenländer, vielleicht kann man auch Slowenien noch dazu nehmen, das auch primär ein Alpenland ist. Aber für Italien, Frankreich und Deutschland sind die Alpen eigentlich Peripherie dieser großen Länder. Italien ist vielmehr ein Mittelmeerland und die Alpen, das ist das Hinterland, das ist Peripherie, reich, aber Peripherie im Wesentlichen. Und ich glaube, wenn man die Gemeinsamkeiten eben versteht und sieht, dass man gemeinsame Interessen hat, dann kann man eben solche, würde ich sagen, politischen Aggregatzustände überwinden. Oder ich meine, die drei großen Nachbarländer der Schweiz sind NATO-Mitglieder und EU-Mitglieder, auch Österreich ist EU-Mitglied, dadurch auch sicherheitspolitisch geschützter als die Schweiz durch den Artikel 42.7 des Europäischen Vertrags, der eigentlich einem Artikel 5 relativ nahe kommt. Und die Schweiz da mittendrin ist ein bisschen solitär. Und ich glaube, eine solche Allianz könnte diese unterschiedlichen Aggregatzustände überbrücken, ohne dass es eben dann zu einem politischen Bündnis mit einer politischen Mission wird, sondern wirklich eigentlich so, wie das am Ursprung auch der Eidgenossenschaft war, dass man gemeinsame Probleme gemeinsam löst.
Ja, politisch könnte man fast sagen, in Österreich sagt man Fleckerlteppich dazu, weil Österreich ist zum Beispiel in der EU, aber nicht in der NATO. Die Schweiz ist nicht in der EU, genau. Frankreich, Italien sind NATO-Staaten. Wie könnte man sowas aus Ihrer Sicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
Die Skandinavier haben es eigentlich vorgemacht. In der Zeit, bevor Finnland und Schweden in der NATO waren, gab es bereits Nordefco, diese Nordic Defence Cooperation, wo Schweden als damals noch erklärt neutrales Land dabei war, gleichzeitig Norwegen aber ein NATO-Land, Finnland mit seiner speziellen Form von Neutralität und der Schwierigkeit im Zusammenhang mit Russland, dieser Unruhe, die es immer an der langen Grenze zu Russland immer gab. Diese Länder haben sich gefunden in Nordefco, das ist eine Möglichkeit der Zusammenarbeit, wo es eben dann auch geht, wenn die Länder in unterschiedlichen, ich sage mal eben, Aggregatzuständen sind. Und ganz neu ist das übrigens auch wieder rund ums Schwarze Meer ähnliche Kooperationen plötzlich möglich sind. Die Türkei setzt sehr stark auf ein Konzept der regionalen Eigenverantwortung. So kommt es zu interessanten Verbindungen zwischen der Ukraine, der Türkei und neu übrigens auch Syrien. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky mitgenommen nach Damaskus. Und das sind so Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, die eben dann nicht in einem formalen Bündnis enden, wie es die NATO ist, sondern eben Kooperationen mit gemeinsamen Interessen verbunden sind.
Der Titel Ihres Buches lautet Alpenallianz statt Sonderfall. Jetzt, wenn man ein bisschen nachdenkt, Sonderfall wäre das sozusagen, was passiert, wenn wir weiter als Trittbrettfahrer der NATO bleiben? Oder ist das zu weit interpretiert?
Absolut. Ich meine, die Schweiz gefällt sich ja in der Sonderfallrolle. Das kultiviert man in der Schweiz ein Stück weit, auch weil es sich sehr angenehm lebt als Sonderfall. Die Schweiz hat sich als Sonderfall ja auch sehr positiv entwickelt. Aber ich glaube, die Zeiten, wo man einfach als Sonderfall profitieren kann von anderen, die sind definitiv vorbei, gerade eben weil die Herausforderungen grenzüberschreitend sind. Als Land, das eine globale Freihandelsmacht ist, als Land, das eine Drehscheibe ist von kritischen Infrastrukturen, ein Knotenpunkt eigentlich von Netzwerken, kann man das nicht mehr eigentlich als Sonderfall behandeln. Das braucht eine gewisse Kooperation. Der Verteidigungsminister von Singapur hat an einer Konferenz neulich gesagt, Netzwerke kann man nur gemeinsam verteidigen, das kann man nicht alleine machen. Und ich glaube, deshalb ist die Idee eines Sonderfalls, gerade wenn es um die Sicherheit geht, funktioniert nicht mehr. Und es geht auch nicht, dass eines der reichsten Länder der Welt, vielleicht das reichste Land Europas, mal von Luxemburg als Spezialfall abgesehen, das reichste Land Europas, den Eindruck hat, es könne erstens von den anderen profitieren, zweitens nichts dafür bezahlen und drittens auch eine schwache eigene Armee unterhalten. Das funktioniert in dieser gefährlichen Zeit nicht mehr.
Sie selbst sind ja befangen. Wir haben schon gehört, Sie sind Oberst in der Schweizer Armee. Wie denkt aber trotzdem die Zivilbevölkerung in der Schweiz über das Thema Neutralität?
Die Neutralität ist das große Thema gegenwärtig, neben der Europafrage. Wir haben eigentlich in der Schweiz, sind das die beiden großen außenpolitischen Fragen, die gegenwärtig diskutiert werden, kontrovers diskutiert werden, auch von den politischen Parteien bewirtschaftet werden, so bewirtschaftet werden, dass zum Teil fast ein Konsens unmöglich zu sein scheint. Im Grunde geht es darum, dass wir unser Verhältnis zu unseren Nachbarn klären müssen und das unter hohem zeitlichen Druck und in einer sehr gefährlichen Situation. Ich glaube, die Idee der Neutralität, sich herauszuhalten, ich glaube, das ist tief verankert im Bewusstsein in der Schweiz. Ich glaube nicht, dass wir die Neutralität einfach aufgeben können und sagen, wir treten jetzt der NATO bei. Das entspricht nicht der Idee der Schweiz. Da gibt die Schweiz auch ein Stück weit einen Sonderfall beiden. Aber eine Neutralität, wie wir sie jetzt gegenwärtig diskutieren, kann nicht passiv bleiben. Ich glaube, die Bevölkerung will die Neutralität behalten, es will aber auch nicht passiv bleiben. Die neuesten Umfragen in Bezug auf diese Abstimmung, die bald kommt, das ist wahrscheinlich auch der Kontext, vielleicht muss ich das auch ein bisschen erklären, außerhalb der Schweiz, wir sind ja sehr oft, auch da ist ein Sonderfall in unseren politischen Diskussionen so sehr, sehr auf uns selbst beschränkt, haben den Eindruck, dass die ganze Welt sich auch damit darum kümmert, aber wir kennen ja in der Schweiz das Initiativrecht, die Möglichkeit, dass man mit 100.000 Unterschriften eine Idee vors Volk bringen kann, die dann in der Verfassung verankert wird. Und die SVP, die Schweizerische Volkspartei, nationalkonservativ, hat zusammen mit anderen eine Initiative gestartet, welche die Neutralität in der Verfassung verankern wird. Der Begriff ist drin in der Verfassung, aber nie als Ziel und Zweck, sondern es wird erwähnt, aber man will jetzt diese Neutralität in der Verfassung festschreiben. Die Initiative geht sehr weit. Sie sieht auch vor, dass man nicht mehr an Sanktionen teilnehmen kann, wenn sie nicht von der UNO kommen. Das geht sehr weit. Also diese EU-Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Krieges werden nicht mehr möglich. Und deshalb wird es eine Volksabstimmung geben, möglicherweise nächstes Jahr. Es ist noch nicht ganz klar, wann das denn stattfinden wird. Gibt es eine Volksabstimmung über die Neutralität? Und deshalb ist der Diskurs auf ein Ja und ein Nein zugespitzt. Ja zu dieser Initiative, die ziemlich extrem ist, ziemlich weit geht und die Schweiz wirklich isolieren würde. Und Nein bedeutet aber nicht Nein zur Neutralität, sondern bedeutet, die Neutralität weiterhin als Mittel zum Zweck zu benutzen, als außenpolitisches Tool sozusagen. Und ich glaube, da läuft die Diskussion und die Umfragen zu dieser Initiative zeigen, dass die Bevölkerung die Neutralität weiterhin als Instrument behalten will, aber nicht extrem in der Verfassung verankern will, damit sie weiterhin auch flexibel bleibt. Weil der Bundesrat, also unsere Regierung, die muss handlungsfähig sein, muss Handlungsfreiheit haben. Das ist auch sehr militärisch gedacht. Eine Regierung, die keine Handlungsfreiheit hat, die von der Verfassung quasi so eingeschränkt ist, dass sie sich in einem Konflikt nicht irgendwie anpassen kann, das ist schwierig. Und deshalb glaube ich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung zwar die Neutralität will, beibehalten will als Idee, als Prinzip, als Instrument, aber nicht in der Verfassung verankert haben will. Ein bisschen eine lange Antwort, eine komplexe Antwort, aber so läuft der Diskurs halt in der Schweiz. Dieser quasi direkt demokratischen Diskurs ist manchmal ein bisschen erklärungsbedürftig.
Ja, sehr interessant für uns auch in Österreich zu hören als Nachbarland, aber manche Dinge kann man einfach nicht kurz erklären, wenn sie komplex sind. Sie sagen, die Neutralität ist ein politisches Tool, auch eine außenpolitische Einstellung. In Österreich war es ganz lang als das Sicherheitskonzept propagiert. Ich nehme an, da haben wir Parallelen zwischen unseren Ländern, oder?
Da gibt es Parallelen. Die schweizerische Neutralität ist so wie sie jetzt besteht, 1815 entstanden am Wiener Kongress in Österreich, als Möglichkeit für die Schweiz, zwischen den Großmächten überhaupt bestehen zu können, aber immer mit der Auflage einer bewaffneten Neutralität. Es ging damals darum, dass man eigentlich zwischen der Habsburger Monarchie und dem unruhigen Frankreich einen Puffer haben wollte, der sich selbst schützen kann. Also dass dort quasi kein Aufeinanderprallen der Großmächte möglich ist. Das war so die Grundidee 1815 beim Wiener Kongress. Es gibt Vorformen der Neutralität bereits vor der Französischen Revolution, aber ich glaube, das ist völkerrechtlich derart anders zu gewichten als das, was jetzt als Neutralität verhandelt wird. Diese völkerrechtliche Neutralität entstand 1815 im Wiener Kongress. Und die österreichische Neutralität, ebenfalls eine bewaffnete Neutralität, wurde quasi aus diesem völkerrechtlichen Standpunkt abgeleitet beim Staatsvertrag 1955, quasi als Bedingung, damit Österreich aus dieser Besatzungssituation rauskommen konnte, und wurde eben auch von der schweizerischen Neutralität abgeleitet. Das war Stalin, oder beziehungsweise die Russen, nicht Stalin, der war damals schon tot, aber das waren die Russen, die mit dieser Idee gekommen sind, mit diesem Angebot gekommen sind. Und die Russen mögen das Konzept der Neutralität. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass jetzt die Neutralität auch von russlandfreundlichen Kreisen so als Allerweltsmittel kolportiert wird. In einem russischen Verständnis dieser politischen Aussage sei mir erlaubt, ist Neutralität natürlich auch immer ein Neutralisieren eines Landes. So ist es auch mit Finnland geschehen. Also Neutralität macht ein Land eben zu einem Nicht-Akteur, und das ist dann die Idee dahinter. Und ich glaube, Neutralität muss nicht bedeuten, dass man eben nicht handlungsfähig ist. Ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Unterschied in dieser Diskussion. Also sind die sich diese Neutralitäten eigentlich sehr ähnlich. Österreich hat sie immer anders gelebt. Ich meine, Bruno Kreisky hat die sozialdemokratische Bundeskanzler, hat diese Neutralität ganz anders gelebt, als die Eidgenossenschaft gelebt hat in den 70er Jahren zum Beispiel. Also es gab immer diese Unterschiede, aber der Diskurs und der Neutralitätsdiskurs ist irgendwie voneinander auch abhängig. Ich glaube, was Österreich jetzt gerade macht mit seiner Sicherheitspolitik oder seiner Diskussion, das gibt es eine Wechselwirkung. Vielleicht noch ein Gedanke. Ich behaupte ja, auch wenn mir das Gegenteil behauptet wird, dass Österreich nicht wirklich neutral ist, dadurch, dass es EU-Mitglied ist und Teil des europäischen Vertrages 42/7 gilt auch mit allen Einschränkungen, eben schützt das Österreich ein Stück weit. Österreich hat sich in den letzten Jahren ja auch offener zum Beispiel gezeigt, weil es um den Durchmarsch fremder Truppen gegangen ist, diese ganzen Defender-Übungen der Amerikaner, da war Österreich immer offener. Das wäre in der Schweiz so nicht möglich, weil man auch aus dem Selbstbewusstsein der Schweiz heraus, auch wenn unsere Armee heute zwar immer noch nominell stärker, größer ist, wir sind kein Benchmark mehr, wie wir es mal waren.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Sie sind ja selbst auch Angehöriger der Armee. Ihr Milizsystem ist ja ein ganz ein anderes als in Österreich. Sie haben ja vorwiegend eine Milizarmee. Wie steht es denn aktuell in der Schweiz um den Wehrwillen? Weil dem vorausgeschickt, in Österreich gibt es immer wieder Umfragen. Ich sage einmal, der Wehrwille ist ausbaufähig aktuell.
Wenn man diesen Umfragen vertraut, dann wäre das in der Schweiz möglicherweise auch so, obwohl die Zahlen höher sind als in anderen Ländern. Aber ich glaube, wir können nach wie vor sagen, diese rund 140.000 Bürgerinnen und Bürger in Uniform, die Dienst leisten noch bei uns, diejenigen, die kommen, die sind wirklich dabei. Und das halte ich eigentlich für die gute Nachricht. Das schweizerische Milizprinzip funktioniert nach wie vor. Es beruht auf einer gewissen Freiwilligkeit unterdessen. Der Zivildienst ist eine Alternative, die rege genutzt wird, und vielleicht braucht es dort tatsächlich jetzt auch eine Verschärfung. Darüber wird diskutiert und bald auf einmal abgestimmt. Nämlich im Juni wird über eine Verschärfung der Zivildienstkriterien abgestimmt in der Schweiz. Und ich glaube schon, dass aber diejenigen, die tatsächlich Militärdienst leisten, dass die wissen, weshalb sie das tun. Und ich glaube, wir sind dort gewissen Ländern bei aller Kritik, bei aller Schweizkritik, die eigentlich zu meinem Beruf gehört, dass als Beobachter der schweizerischen Sicherheitspolitik, bei aller Schweizkritik, glaube, es war gut, dass man das Milizprinzip behalten hat. Die Schweiz kann als eines der wenigen Länder in Europa relativ rasch aus Bürgerinnen Soldaten machen, ohne dass sie das Bürgersein verlieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Sache. Das gelingt uns nach wie vor und das gibt uns auch eine gewisse Verankerung der Sicherheitspolitik und der Bevölkerung. Was ich kritisiere an dieser ganzen Geschichte ist halt, dass die Verweildauer in der Armee relativ kurz ist. Nach 30 sind die jungen Leute wieder weg, haben eine gute militärische Ausbildung genossen und man setzt viel zu wenig auf die Erfahrung. Das ist eine Schnellbleiche, die dann sehr schnell die Leute sind dann wieder sehr schnell aus dem System raus. Ich glaube, da hätten wir Potenzial, das wir besser nutzen könnten.
Ich würde gerne nochmal auf Ihr Buch jetzt konkret zu sprechen kommen. Gab es da schon, signifikante Rückmeldungen aus Politik oder Armee zu Ihrer Idee?
Es gibt Rückmeldungen, es wird diskutiert. Es gab auch Rückmeldungen aus der Politik. Wir haben es in der Armee auch diskutiert, das Konzept. Aber weil wir gegenwärtig diese Neutralitätsabstimmung vor uns haben, ist diese Diskussion noch relativ verhalten. Und ich glaube, nach der Neutralitätsabstimmung werden solche Fragen auch viel intensiver diskutiert werden können, weil gerade bei der Luftverteidigung ist es evident, das gilt übrigens auch für Österreich, dass wir dort uns gemeinsam aufstellen müssen, weil es alleine schlicht und ergreifend nicht geht. bringe auch immer wieder dieses Beispiel, dass im Nahen Osten die Golfstaaten, auch Israel, ohne die Zusammenarbeit untereinander und mit den USA nicht in der Lage wären, diese iranischen Raketen abzuwehren. Und jetzt haben wir gelernt, dass der Alpenraum in der Reichweite dieser ballistischen Lenkwaffen des Irans wäre. Aber wir haben nichts abzuwehren und wir haben weder die Mittel, solche ballistischen Lenkwaffen abzuwehren, noch haben wir die Fähigkeit zu erkennen, wenn eine solche ballistische Rakete tatsächlich Richtung Alpenraum starten würde. Das Gleiche gilt übrigens auch für die weitreichenden Drohnen. Ich glaube, da haben wir wirklich Nachholbedarf, auch Verständnisbedarf. Ich glaube, das Verständnis, dass man solche Bedrohungen nicht innerhalb der Landesgrenzen abwehren kann, ich glaube, dieses Verständnis ist noch nicht weit ausgebildet. Und deshalb glaube ich, dass ich erstmal einen Punkt gesetzt habe, den es aber auszubauen gilt. Ich glaube, das Thema muss bewirtschaftet werden. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Österreich. Und deshalb bin ich eigentlich ganz undankbar, über diese Idee in diesem Rahmen diskutieren zu können.
Ja, Sie sprechen an die Luftverteidigung, ist ein ähnliches Thema, Schweiz, Österreich, sehr kleines Territorium, aber weitreichende Systeme, kurze Reaktionszeiten. Ich weiß es von Österreich, die tauschen ja auch Radardaten mit den Nachbarländern aus, ob es jetzt konkret mit der Schweiz immer ist, weiß ich nicht, aber im Zuge des Weltwirtschaftsgipfels. Das heißt, da wäre im Prinzip ja ein Minischritt ja schon getan, oder?
Das findet tatsächlich statt. Ich glaube, es findet vor allem im Zusammenhang mit dem WEF statt oder mit dem World Economic Forum, abgekürzt WEF, das ist auch so ein Begriff, der bei uns einfach drin ist, findet diese Zusammenarbeit statt. Sehr eng findet sie statt. Es gibt auch eine Zusammenarbeit der Schweiz mit dem SHAPE, also mit dem NATO-Oberkommando. Da werden in Friedenszeiten Daten ausgetauscht. Man hat aber aus neutralitätsrechtlichen Gründen, will man das aber einschränken bei erhöhter Bedrohung. Und genau dort liegt da die Problematik. Also es ist sehr vieles in Gang, es ist sehr vieles in Diskussion, dass man sich da irgendwie zusammenschließen will. Ich glaube aber, dass wir auch gelernt haben in den letzten Jahren, dass gerade jetzt auch mit der NATO, die in einer Sinnkrise ist, durch die amerikanische Politik gegenwärtig, dass sich einfach zu verlassen darauf, dass diese Allianz funktioniert und dass man sich einfach dort an diese Allianz andocken kann, dieses Vertrauen hat gelitten. Ich glaube, ergibt sich ein Handlungsbedarf. Ergibt sich aus meiner Sicht auch ein Handlungsbedarf, dass die Schlüsselfähigkeiten gegenwärtig, um Früherkennung machen zu können, weitgehend in amerikanischer Hand sind. Vielleicht noch ein bisschen Frankreich. Deutschland ist gegenwärtig dabei, ein Satellitensystem aufzubauen, das Anfang der 30er Jahre dieses Jahrhunderts bereit sein soll. Ich glaube, wir tun gut daran, als Österreich und der Schweiz uns daran zu beteiligen, damit wir eben auch mitsehen können, was passiert. Und ich glaube, dass der Aspekt, dass es nicht nur ein industrieller Aspekt sein darf, der Aufbau eines solchen Netzes, sondern es eben auch ein operativer Charakter haben muss, dass man diese Systeme auch wirklich zusammenschaltet und gemeinsam diese Killchain gemeinsam aufbaut. Ich verwende den Ausdruck eigentlich nicht so gerne. In der Schweiz haben wir ja diesen Ausdruck Sensor-Nachrichten-Führungswirkungsverbund, abgekürzt dann eben Killchain. Aber ich glaube, dass wir dort wirklich zusammenarbeiten müssen. Und dieses deutsche Satellitenprogramm wäre eine gute Möglichkeit, sich wirklich einzuklinken. Und zwar sowohl industriell als auch eben militärisch operativ.
Um auch eine gewisse Unabhängigkeit von, sage ich einmal, dominanten amerikanischen Systemen zu haben. Das ist ja aus meinem Verständnis jetzt auch ein Teil einer Alpenallianz.
Genau. Es geht darum, dass man sich eben, das Interessante ist ja, dass man Souveränität gewinnen kann, wenn man zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist auch im Diskurs ein wichtiges Thema, dass wir glauben immer, dass Souveränität mit Alleingang zu tun hat, aber ich glaube, wir könnten dann Souveränität gewinnen, wenn wir uns aus den Abhängigkeiten der ganz großen Weltmächte herauslösen könnten. Und da haben wir natürlich auch mit dem Potenzial, was rund um diese Alpen da vorhanden ist, dem technologischen Potenzial, dem Bildungspotenzial, hätten wir eine Chance, das aufzubauen, damit wir uns eben auch wirklich selber schützen können und einen Beitrag leisten können, dass hier der Kern von Europa, die Herzkammer Europas, dass die eben sicher ist. Weil ich glaube, es geht ja nicht nur darum, dass wir einfach uns sichern wollen, damit alles so weiterläuft wie bisher. Man muss sich auch verstehen, dass dieser Alpenraum, diese Drehscheibe fürs Funktionieren von ganz Europa evidente Bedeutung hat. Wenn die Stromnetze ausfallen, wenn die Knotenpunkte ausfallen in der Schweiz oder auch in Österreich teilweise, dann bedeutet das einen Strommangellager oder einen Stromausfall für ganz Europa. Ich glaube, das muss man sich wirklich bewusst sein. Auch dieses Bewusstsein fehlt und ich glaube, wir müssen auch einen Beitrag leisten zur Sicherheit von Europa, zur wirtschaftlichen Sicherheit von Europa. Wir dürfen nicht ein Schwachpunkt sein, denn es, wenn man dann angreift, am Ende Europa schwarz ist, aber keine Folgen da sind, weil wir eben nicht zur NATO gehören. Ich glaube, das sind alles Überlegungen. Oder wenn man Bedrohung als Absicht mal Potenzial, mal Opportunität versteht, ist das Potenzial vorhanden, Absichten, Potenziale einzusetzen, das sehen wir leider auch, das ist auch vorhanden, aber wir dürfen keine Opportunität sein. Wir müssen versuchen, die Opportunität auf Null zu setzen, weil dann ist die Bedrohung auch auf Null. Ich glaube, das müsste eigentlich das Ziel sein. Gegenwärtig ist die Schweiz ganz sicher eine Opportunität, als Land ohne Bündnis, als Land ohne Luftverteidigung, ohne Verbund. Ich glaube, da haben wir eine wichtige Hausaufgabe zu lösen und das geht nur im Verbund und wir gewinnen dann Souveränität, wenn wir es im Verbund machen, weil wir eben als Schwachstelle unter Umständen dann plötzlich von den Großmächten in unserer Souveränität eingeschränkt werden können. Ich glaube, das sind so die Überlegungen, die wir uns machen müssen.
Sie haben es angesprochen, NATO in der Sinnkrise. Sie haben auch im Podcast-Interview mit dem Schweizer Armee-Podcast gesagt, dass es sozusagen von 2027 bis 2030 eine Art vulnerables Fenster für den Alpenraum auftut. Kann man das ein bisschen präzisieren?
Man geht ja davon aus, und die Amerikaner sind bisher immer davon ausgegangen, dass in diesem Zeitfenster der Konflikt im Pazifik sich verschärfen könnte. Die Amerikaner dann ihre militärischen Mittel vor allem auf den Pazifik konzentrieren. Eigentlich geht auch die Administration Trump von dieser Prämisse aus. Kriegsminister Hegseth hat diese Aussage verstärkt. Am Shangri-La-Dialog in Singapur letztes Jahr, das ist eine Sicherheitskonferenz im asiatischen Raum, hat sehr stark unterstrichen, dass eben die Amerikaner ab 2027 sich auf den Pazifik konzentrieren wollen. Der Iran-Krieg widerspricht dem jetzt ein bisschen. Der Fokus liegt wieder auf dem Nahen Osten. Es wird sehr viel Munition verschossen im Nahen Osten. Es stellt sich die Frage, ob die Amerikaner bereit wären, dann tatsächlich ab nächstem Jahr im Pazifik China der chinesischen Herausforderung begegnen zu können. Da habe ich große Fragezeichen. Aber das ist die Prämisse, dass ab 2027 für die Amerikaner der Pazifik im Fokus liegt. Und gleichzeitig geht man dann davon aus, dass die Russen in der Lage sind, sich so aufzumunitionieren, dass sie auch in diesem Fenster, so ab 2028, 2029, für eine weitere Offensive bereit wären. Auch das ist gegenwärtig wieder ein bisschen in Frage zu stellen, weil die Ukraine eben erfolgreich Widerstand leistet, die Russen nach wie vor bindet. Ich glaube, man muss dann immer sehr vorsichtig sein mit solchen Zeitfenstern, solchen Prognosen. Es könnte sich auch alles ein bisschen verschieben, aber die Gefahr, dass in diesem Fenster bis 2030, vielleicht 2032, wenn man jetzt die aktuelle Lage anschaut, eine Konfrontation zwischen der NATO, zwischen NATO-Staaten, zwischen EU-Staaten und Russland eintritt, diese Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und in diesem Fenster müssen wir eigentlich uns bereithalten, eben auch Waffen auf Distanz abwehren zu können, mindestens Waffen auf Distanz abwehren zu können und hybriden Bedrohungen begegnen zu können. Und zwar hybriden Bedrohungen, die dann eben über Desinformation hinausgehen. Anschläge, Sabotageakte auf kritische Infrastrukturen, irgendwelche bewaffneten Gruppen, die sich vielleicht irgendwo festsetzen könnten. Und ich glaube, das Bewusstsein, wie nahe eigentlich die Bedrohung ist und wie kurzfristig wir uns bereithalten sollten, die ist weder in Österreich noch in der Schweiz in hinreichender Art und Weise vorhanden.
Ja, Herr Hesler, Sie haben jetzt in den letzten Minuten so viele Schlagworte aufgeworfen, wir könnten dann noch wahrscheinlich mehrere weitere Podcast-Folgen füllen. Ich würde sagen, für diese Podcast-Folge belassen wir es mal mit dem Thema Alpenallianz. Herr Hesler, danke nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für das sehr interessante Interview.
Sehr gerne, danke.
Ja, wir werden auf Ihr Buch auch in den Shownotes verlinken. Wir sagen nochmals danke fürs Dabeisein an alle, die uns diesen Podcast gehört haben. Noch ein Hinweis in eigener Sache, am 21.05. findet die Droneation und Defense ein internationales Drohnensymposium in Wien statt. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Danke und auf Wiederhören.
Das war Militär aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.